Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma'u al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetenden ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 21. Juni 2022, gleich dem 31. Rodort 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Britannien gegen Palästinenser. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. Plan des Feindes ist es, Glauben und Hoffnung zu schwächen. Iran. Wir warten, ob neue südkoreanische Regierung seriös bezüglich iranischer Vermögenswerte handelt. Iran bedauert das Schweigen des UN-Sicherheitsrates zu den israelischen Angriffen in Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Plan des Feindes ist es, Glauben und Hoffnung zu schwächen. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans bezeichnete die Pläne der Feinde als Versuche der Schwächung des Glaubens und der Hoffnung sowie als Herbeiführung einer Pattsituation. Ayatollah Khamenei machte diese Äußerungen während seines Treffens mit Verantwortlichen für die Durchführung des ersten Nationalkongresses für die Märtyrer der iranischen Nomaden, das am 12. Juni 2022 stattfand. Bei dem besagten Treffen bezog sich Ayatollah Khamenei auf die Bezeichnung der Nomaden als Reserven des Landes durch Imam Khomeini, den Gründer der Islamischen Republik Iran, und sagte, dass die Feinde und Gegner Irans und des Islam auf den sanften Krieg setzten. Deshalb bräuchten alle Mitglieder der Nation einschließlich der Nomaden kulturelle Möglichkeiten und Produktionen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt sagte unter Bezugnahme auf den Widerstand der Nomaden gegen die zahlreichen ausländischen Angriffe in den letzten 2 oder 3 Jahrhunderten. Der Zweck dieser Angriffe war es, die Nomaden dazu zu bringen, das Land zu verraten und den Zerfall des Landes oder einen Bürgerkrieg herbeizuführen. Diese Versuche waren jedoch nie erfolgreich. Daher gehören die iranischen Nomaden zu den loyalsten Schichten der Nation. Ayatollah Khamenei betrachtete die Schwächung des Glaubens und der Religion als Schwächung der Hoffnung und des Optimismus für die Zukunft des Landes und als einen bedeutenden Faktor des sanften Krieges der Feinde gegen das iranische Volk. Er verwies darauf, dass die Menschen durch Hoffnungslosigkeit bezüglich der Zukunft, Schwächung des Glaubens und Pessimismus gegenüber den Fähigkeiten der Verantwortungsträger des Landes den Feinden in die Hände spielen. Iran. Wir warten, ob neue südkoreanische Regierung seriös bezüglich iranischer Vermögenswerte handelt. Iran wird der neuen Regierung in Südkorea Zeit geben, zu handeln und iranische Gelder im Wert von Milliarden Dollar, die angeblich wegen der amerikanischen Sanktionen gegen Iran im Land blockiert sind, zurückzugeben, so der Sprecher des iranischen Außenministeriums in Teheran. Saeed Khatibzadeh sagte am Montag, dass Iran immer noch auf konkrete Maßnahmen Südkoreas für die Rückzahlung von Schulden in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar warte, welche das Land Iran für Rohölimporte schulde, die vor der Verhängung der US-Sanktionen gegen Teheran im Jahr 2018 stattfanden. Er fügte hinzu, Iran erwarte, dass Seoul die geschuldeten Gelder entrichte, so wie es der Irak in der vergangenen Woche getan habe, als er rund 1,7 Milliarden Dollar seine Energiezahlungsrückstände an Teheran erstattete. Wir geben der neuen Regierung Südkoreas Gelegenheit, praktisch zu zeigen, welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen wird, wie es unsere Freunde in der Region tun, um ihre Schulden bei Iran zurückzuzahlen, sagte er während seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Die neue Regierung in Seoul, die im vergangenen Monat ihr Amt antrat, habe versprochen, im Umgang mit den blockierten Geldern einen anderen Ansatz zu verfolgen als die vorherige Regierung, die sie als unzuverlässig bezeichnete, so Khatib Zadeh. Der südkoreanische Außenminister Park Jin sagte letzte Woche während einer Pressekonferenz in Washington, dass Seoul versuchen werde, sowohl mit Iran als auch mit den USA über die blockierten Gelder zu sprechen. Südkorea hoffe, dass ein Durchbruch bei den internationalen Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran, bekannt als JCPOA, zu einer Aufhebung der Sanktionen gegen Iran führen und Seoul die Rückführung der Gelder ermöglichen werde. Iran bedauert das Schweigen des UN-Sicherheitsrates zu den israelischen Angriffen in Syrien. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat die uneingeschränkte Unterstützung der Islamischen Republik für das syrische Volk und die syrische Regierung bekräftigt und das Schweigen des UN-Sicherheitsrates angesichts wiederholter israelischer Luftangriffe und Verletzungen der Souveränität und territorialen Integrität des arabischen Landes kritisiert. Majid Tahrir-Banchi äußerte sich bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates zu humanitären Entwicklungen in Syrien und erklärte, dass die Islamische Republik Iran die anhaltende Besetzung der syrischen Golanhöhen durch Israel sowie seine zahlreichen Verletzungen der Souveränität und territorialen Integrität Syriens, einschließlich die jüngsten Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, insbesondere Terroranschläge auf den internationalen Flughafen von Damaskus, verurteile. Diese bösartigen und terroristischen israelischen Akte verletzen die internationalen Gesetzmäßigkeiten und humanitäre Völkerrecht, die Souveränität Syriens und gefährden die regionale Stabilität und Sicherheit, sagte er. Der hochrangige iranische Diplomat betonte, Teheran erkenne das legitime Recht Syriens an, sich gemäß dem Völkerrecht und der UN-Charta zu verteidigen. Wir fordern den Sicherheitsrat auf, seine Doppelmoral aufzugeben und die wiederholten israelischen Aggressionsakte unmissverständlich zu verurteilen und dieses gesetzlose Regime für seine Aggressionen und böswilligen Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen. So Tahrir-Banchi. Ex-Premier Khan kritisiert imperiale Arroganz der USA als Haupturheber für seinen Sturz. Der frühere pakistanische Premierminister Imran Khan sagte, die US-Regierung habe die Hauptrolle dabei gespielt, ihn von der Macht zu entfernen, und drohte dem Regierungschef mit Konsequenzen, es sei denn, er trete von seinem Amt zurück. In einem Gespräch mit der Sunday Times am Montag bemerkte Khan, dass sich unsere Führung in den letzten 40 Jahren im Grunde allem gebeugt hat, was die USA von uns verlangt haben. Er warf Washington imperiale Arroganz und Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vor. Der ehemalige Premierminister gab bekannt, dass sein Botschafter in Washington im April eine diplomatische Botschaft vom stellvertretenden US-Außenminister für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten, Donald Liu, erhalten hatte, der Khans Regierung mit Konsequenzen gedroht hatte, falls er als Premierminister Pakistans an der Macht bliebe. Liu habe dem Botschafter versichert, dass alles vergeben würde, wenn er abgesetzt werden sollte, sagte Khan. Khan bemerkte, dass seine Kritik am Krieg in Afghanistan zu den Dingen gehörte, die Washington veranlasst hatten, das Komplott zu organisieren, ihn von der Macht zu entfernen. Khan, ein ehemaliger Cricket-Star, kam 2018 an die Macht, bis er letzten Monate durch ein Misstrauensvotum im Parlament verdrängt wurde. Seitdem hat er im ganzen Land Massenkundgebungen abgehalten und erklärt, seine Amtsenthebung sei das Ergebnis einer von den USA organisierten Verschwörung. Khan wurde von einer Wählerschaft gewählt, die der dynastischen Politik der beiden großen Parteien des Landes überdrüssig war. China. Der Fall Assange spiegelt Heuchelei Großbritanniens und der USA bezüglich Pressefreiheit wider. Die chinesische Regierung hat den Umfang Großbritanniens und der USA mit dem Fall Julian Assange kritisiert und erklärt, dass der Fall des WikiLeaks-Gründers die Heuchelei Londons und Washingtons widerspiegelt, die ihre Aktionen unter dem Deckmantel der Pressefreiheit rechtfertigen. Während einer Pressekonferenz in Peking am Dienstag stellte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin den Fall als Spiegel dar, der die Heuchelei der USA und Großbritanniens in Bezug auf die Pressefreiheit widerspiegelt. Es steht den Menschen frei, andere Länder zu entlarven, aber sie werden streng bestraft, wenn sie die USA entlarven, sagte Wang. Er beantwortete eine Frage zu Assange, dessen Auslieferungsanordnung an die USA am vergangenen Freitag von der britischen Innenministerin Priti Patel nach einer Reihe gescheiterter Rechtsstreitigkeiten vor britischen Gerichten unterzeichnet wurde. Wang kritisierte die westlichen Standards zur Pressefreiheit und sagte, Menschen werden entweder als Helden behandelt, wenn sie andere Länder entlarven, oder als Kriminelle, wenn sie die USA entlarven. Der 50-jährige Assange wurde als Anti-Establishment-Held gepriesen, der das Fehlverhalten der USA aufgedeckt hat. Ihm droht in den USA ein Gerichtsverfahren wegen der Veröffentlichung geheimer Akten, die die Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan aufgedeckt haben. In anderen Ländern kommt es einer politischen Verfolgung gleich, die Medien zur Rechenschaft zu ziehen, während in den USA ein hartes Durchgreifen gegen die Medien bedeutet, in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu handeln, sagte Wang. Alle Augen sind auf den Fall Assange gerichtet. Hoffe und glaube, dass sich Fairness und Gerechtigkeit durchsetzen werden und dass Hegemonie und Machtmissbrauch nicht ewig andauern werden, fügte er hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Majid Akhshabi mit dem Titel Oshiq Tarin, das heißt Der Verliebteste.
شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشات. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتا امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات سیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشات. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag. Wir sind heute mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt eine schöne Zeit hatten und wünschen Ihnen weitere angenehme Momente. In der heutigen Folge wollen wir Ihnen zwei Dörfer aus der gebirgigen Gegend Toleron vorstellen. Bleiben Sie also dran! Toleron ist einer der einzigartigsten Bergregionen Irans, die sich im westlichen Teil des Alborz-Gebirges befindet. In der ganzen Region von Toleron Vom Osten bis zum Westen fließt der strömende Fluss Tolronrud oder Shohrud. Dieser Fluss kommt dann mit dem Alamut zusammen und sie münden gemeinsam in dem See des Staudammes Sipidrud. Diese Gegend liegt 120 Kilometer nordwestlich von Teheran und sie hat ein sehr großes Tal, in dem etwa 90 Dörfer vorhanden sind. Die vielen bekannten Gipfel, die alle höher als 4000 Meter sind, wie zum Beispiel der Shoh Al-Burz mit 4200 Metern und der Nors mit 4108 Metern. Die Wasserfälle, die schönen Wasserquellen, sowie die Naturhöhlen schaffen aus dieser Region eine der prächtigsten natürlichen Gegenden Irans. Daher zählt diese unberührte Landschaft aufgrund ihres angemessenen Klimas und der nicht so weiten Entfernung von der Hauptstadt zu den beliebtesten Sommerquartieren der Teheraner. Tolran wird im Frühling und im Sommer von vielen Naturliebhabern besucht. Die meisten Dörfer dieser Gegend haben wegen ihrer Lage in den hohen Bergen des Alborz in den warmen Jahreszeiten ein angemessenes und kühles Klima und sie sind von jeder städtischen Luftverschmutzung weit entfernt. Im ersten Teil der heutigen Folge stellen wir Ihnen das Dorf Gilyard vor. Das schöne Dorf Gilyard liegt in der Region Tolron und im südlichen Teil des Shohrud-Flusses. Es liegt 2224 Meter über dem Meeresspiegel. Es hat einen milden Sommer und sehr kalte Wintertage. Die Bewohner sind schiitische Muslime und unterhalten sich auf Farsi. Diese Gemeinde ist etwa 500 bis 600 Jahre alt. Sie ist der Geburtsort des verstorbenen Ayatollah Sayyid Mahmud Tolrani, einer der religiösen und revolutionären zeitgenössischen Persönlichkeiten. Er zählte zu den Geistlichen, die gegen den Schah kämpften und er verbrachte viele Jahre im Gefängnis des damaligen Regimes. Ayatollah Tolrani war ein Anhänger von Imam Khomeini und er hatte auch einen großen Einfluss beim Sieg der Islamischen Revolution in Iran. Wirtschaftlich gesehen basiert Gilyard auf Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Bewohner ist auch in der Dienstleistung und Handarbeitherstellungsbranche tätig. Zu den dort geernteten Produkten zählen Getreide, Obst, Walnüsse, Äpfel, Kirschen sowie Molkereiprodukte. Das Dorf Gilyard hat eine dichte Wohnstruktur. Die meisten Häuser dieser Ortschaft sind einstöckig. Aber manche neue Bauten sind zweistöckig und mit Terrassen errichtet worden. Man sieht hier viele Satteldächer auf den Häusern, die aus Steinen, Rotziegel, Lehm und Holz gebaut wurden. Die Bauten bestehen aus Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, WC, Hof und Lagerraum. Sie haben schöne Türen und Fenster aus Holz. Im Haus wurde auch ein Bereich fürs Brotbacken eingerichtet, den die Dorfbewohner Ofenhaus nennen. Die Wege in diesem Dorf sind wegen der vielen Gärten und der sehr alten Bäume oft wie Gartenwege. In den letzten Jahren wurde die Mauern und Pflaster mit traditionellen Mustern renoviert. In diesem Dorf sind sowohl Trinkwasser als auch Strom, Telefonverbindungen und öffentliche WC-Anlagen vorhanden.
Die Gemeinde Gilyard hat aufgrund ihrer gebirgigen Lage und auch wegen ihres milden und angemessenen Klimas sehr schöne natürliche Sehenswürdigkeiten. Dieses Sommerquartier empfängt im Sommer viele Touristen. Die schönen Aussichten zu den Gärten und Landschaften rund um diese Ortschaft sind sehr faszinierend. Die hohen Stellen sind besonders im Frühling und im Sommer mit unterschiedlichen Blumen und Pflanzen bedeckt. Das alte Bad und das Haus von Ayatollah Talleyrani zählen zu den historischen Sehenswürdigkeiten. Ayatollah Talleyranis Haus befindet sich mitten im Dorf neben der Moschee. Dessen Architektur ist schön, groß und traditionell und gehört der Zeit der Kadscharen an. Das Haus steht heutzutage als ein Museum den Besuchern zur Verfügung. Das alte Bad wurde von der Kulturerbeorganisation renoviert. Dieses Bad hat eine kuppelförmige Decke mit halbkreisförmigen Bogen. Es wurde aus Steinen, Putz, Zement und Mörtel gebaut. In Gilead werden Handarbeiten wie Kelims, Strümpfe, Handschuhe, Schals sowie Holzarbeiten erzeugt. Als berühmteste Souvenirs dieser gut klimatisierten Gegend gelten trockene Früchte, Lavoschak und Walnüsse. Man erreicht den Ort über die Karaj-Kazvin-Autobahn. Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil der heutigen Sendung stellen wir Ihnen ein weiteres Dorf in Talleyrand vor, nämlich Bodycon. Bodycon liegt gegenüber vom Talleyrand-Staudamm. Es ist 2350 Meter über dem Meeresspiegel und 135 Kilometer von Teheran entfernt. Umgangssprachlich bedeutet Bodycon eine Gegend, auf der man gute landwirtschaftliche Produkte ernten kann. Wegen der guten Leistungen der Landwirte dieses Dorfes und aufgrund der angemessenen Bodenkultur erntet man seit vielen Jahren diverse Produkte, sowohl im landwirtschaftlichen als auch in gärtnerischen Bereichen. Besonders bekannt sind die Äpfel dieser Gemeinde. Laut historischen Angaben wurde das Dorf vor etwa 270 Jahren in der Zeit von Nadir Shah gegründet. Es ist auch zu erwähnen, dass die Gegend Talleyrand und auch das Dorf Bodycon mehrmals Erdbeben erlebt hat. Die Bewohner von Bodycon sind schiitische Muslime. Der Fluss Bodycon Rudkhane, der saisonale Fluss Kamaki Rudkhane und weitere kleine Flüsse versorgen die Landwirte und deren Felder und Ackerbauten. Es ist auch gut zu wissen, dass es schon seit langer Zeit eine gute Zusammenarbeit unter den Dorfbewohnern von Bodycon und auch in den anderen Gemeinden von Talleyrand gibt, besonders unter den Frauen. Bei dieser Art von Zusammenhalt und Zusammenarbeit werden jene Familien unterstützt, die wenig Vieh besitzen. Die Milch, die man von den Tieren bekommt, wird jedes Mal einer Familie gegeben, damit sie in Molkereiprodukte wie Joghurt, Käse, Butter und Sahne umwandelt. So können alle Familien davon profitieren. So, liebe Hörerfreunde, wir sind wieder einmal am Ende unserer Sendung angelangt. Bis zum nächsten Mal. Bedrut.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Dildore Mann, auf Deutsch mein Geliebter. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Britannien gegen Palästinenser. Weiterhin guten Empfang. Bei der israelischen Besetzung Palästina wird normalerweise nur über die Verbrechen, die das Regime in diesem Land begangen hat, gesprochen. Aber Israel könnte das Heimatland des palästinensischen Volkes nicht zerstören, wenn es nicht die Unterstützung Großbritanniens hätte. Die traurige Geschichte der Besatzung und der damit verbundenen Leiden reicht über 100 Jahre zurück. Versprach Arthur Balfour, einst britischer Premierminister, dann Außenminister, der jüdischen Gemeinde in Großbritannien, ihnen Palästina zu übergeben. Am 2. November 1917 machte er es offiziell in Form eines Briefes an Walter Rothschild, dem Führer der jüdischen Gemeinde und einem Mitglied der zionistischen Bewegung in Großbritannien. Zu dieser Zeit kontrollierte Großbritannien Palästina nicht einmal, da es noch Teil des Osmanischen Reiches war. Auf jeden Fall war Palästina niemals Balfours Eigentum, um es so beiläufig an jemand anderen zu übertragen. Der als Balfour-Erklärung bekannte Brief markierte den Beginn der Besetzung Palästinas.
Eine Gruppe Zionisten met in London in 1917.
David Redden, Vizevorsitzender von Sotheby's. Eine Gruppe von Zionisten traf sich am 17. Juli 1917 in London, um eine Formel für eine von der britischen Regierung abzugebende Erklärung zu entwerfen, die tatsächlich die Grundlage und Rechtfertigung für die jüdische Einwanderung nach Palästina und die Schaffung einer nationalen Heimstätte liefern würde. Und so beendete die zionistische Organisation am 17. Juli die Arbeit, an der sie lange gearbeitet hatte, und entwarf eine Erklärung, die an die britische Regierung weitergeleitet werden sollte. Die britische Regierung erörterte dann 4 bis 5 Monate die Formel für die Deklaration, änderte sie leicht und gab sie Anfang November 1917 heraus. Als die Absichten der Briten und ihre Beziehung zu den Zionisten zu offensichtlich wurden, begannen die Palästinenser zu protestieren, was über ein Jahrhundert später immer noch andauert. Der Grund ist offensichtlich, da die schrecklichen Folgen des britischen Kolonialismus und der vollständigen zionistischen Übernahme Palästinas nach all diesen Jahren immer noch zu spüren sind. Dürftige Versuche, den palästinensischen Zorn zu besänftigen, blieben erfolglos, insbesondere nachdem der Rat des Völkerbundes im Juli 1922 die Bedingungen des britischen Mandats für Palästina genehmigt hatte. Es geschah ohne Rücksprache mit den Palästinensern, die vom britischen und internationalen Radar verschwanden und später als unbedeutende Randalierer, Unruhestifter und Hindernisse für das gemeinsame britisch-zionistische Kolonialprodukt wieder auftauchen. Trotz gelegentlicher Zusicherungen wurde die britische Absicht, die Errichtung eines ausschließlich jüdischen Staates in Palästina sicherzustellen, mit der Zeit immer deutlicher. Die Balfour-Erklärung hatte tatsächlich die Voraussetzungen für die umfassende ethnische Säuberung geschaffen, die Jahrzehnte später folgte.
We are here in the neighborhood, the Palestinian neighborhood of Sheikh Jarrah in occupied East Jerusalem.
Ofer Kassif, Mitglied der israelischen Knesset. Wir sind hier im palästinensischen Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ostjerusalem. Wir kommen jede Woche hierher und sagen Nein zur Besatzung, Nein zur Apartheid, Nein zur ethnischen Säuberung. Die israelische Regierung plant, die indigene Bevölkerung, die Palästinenser, aus ihrer Heimat abzuschieben, um das Gebiet für Siedler, für jüdische Siedler, für Kolonialisten zu räumen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien Großbritannien auf der internationalen Bühne weniger einflussreich, unterstützte Israel jedoch weiterhin auf jede erdenkliche Weise. Im November 1967, nach dem Sechstagekrieg, war Großbritannien Mitautor der UN-Resolution 242, die zum einem vollständigen israelischen Rückzug aus der Westbank und dem Gazastreifen hätte führen können. Es hat jedoch als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates sehr wenig getan, um dies umzusetzen. Viele könnten argumentieren, dass Großbritannien gegenüber israelischen Verbrechen gegen Palästinenser lautstarker geworden ist. Doch London hat keine wirklichen Maßnahmen ergriffen, um Israel für die Verbrechen zu verurteilen, die es in den besetzten Gebieten begeht. Zum Beispiel könnte Großbritannien im Jahr 2017, dem 100. Jahrestag der Balfour-Erklärung, eine symbolische Entschuldigung herausgeben. Stattdessen feierte die Regierung der damaligen Premierministerin Theresa May den Anlass mit den israelischen Behörden. Majdi Jarrah, Richter. Die Balfour-Erklärung ist rechtlich ungültig, weil sie gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt, da Großbritannien und sein Außenminister, der sie, die Balfour-Erklärung, herausgegeben hat, Palästina nicht besitzen und nicht das Recht haben, über das Schicksal seines Volkes zu bestimmen, das in Übereinstimmung mit dem Recht der Völker, ihr Schicksal zu bestimmen, das alleinige Recht auf Selbstbestimmung hat. Unterdessen setzt sich die britische Regierung weiterhin für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ein. Ein palästinensischer Staat Seite an Seite mit Israel. Aber in Wirklichkeit schützt es nur die Interessen der Israelis. 13. Oktober 2014.
Mr. Deputy Speaker, 3 years ago, on the 9th of November 2011,
Jack Straw, ehemaliger britischer Außenminister. Herr stellvertretender Sprecher, vor 3 Jahren, am 9. November 2011, sagte der ehrenwerte Herr, das Mitglied für Richmond Shire, damals Außenminister, diesem Haus, und ich zitiere, das Vereinigte Königreich urteilt, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Kriterien für die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen einschließlich Eigenstaatlichkeit weitgehend erfüllt. Und er fügt hinzu, und ich zitiere erneut, wir behalten uns das Recht vor, wir, das Vereinigte Königreich, behalten uns das Recht vor, einen palästinensischen Staat bilateral zu einem Zeitpunkt unserer Wahl anzuerkennen, wenn er am besten dazu beitragen kann, Frieden zu schaffen. Herr stellvertretender Sprecher, dieser Moment ist jetzt. Ich fordere die ehrenwerten Abgeordneten auf allen Seiten auf, diesen Änderungsantrag zu unterstützen. Boris Johnson, ehemaliger britischer Außenminister. Was wir wollen, ist ein Israel, das mit seinen Nachbarn im Frieden ist. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass die Politik unserer Regierung auf eine Zwei-Staaten-Lösung ausgerichtet ist, die wir erreichen und zu deren Verwirklichung wir demütig und bescheiden beitragen wollen. In Wahrheit meldete sich Großbritannien jedoch jedes Mal, wenn Palästina kurz davor stand, seine Rechte einzufordern, und blockierte den Prozess. Als er um Klärung der Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit gebeten wurde, sandte der damalige britische Außenminister Dominic Raab einen Brief an das Balfour-Projekt, in dem er eine alte Position bekräftigte. Die britische Regierung wird einen palästinensischen Staat zu einem Zeitpunkt anerkennen, wenn er dem Ziel des Friedens am besten dient. Dominic Raab, ehemaliger britischer Außenminister. Nun, ich freue mich darauf, die Führer auf allen Seiten in Israel und den palästinensischen Gebieten zu treffen, Präsident Abbas und natürlich Premierminister Netanyahu und Außenminister Ashkenazi. Und sehen Sie, ich bin hier, weil wir ein starker Freund Israels sind, aber wir sind auch sehr davon überzeugt, dass wir eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung sehen wollen. Wir haben den Waffenstillstand. Die Frage ist nun, wie wir auf dieser Basis aufbauen können, um eine weitere Eskalation zu vermeiden und versuchen, den Weg zur Zwei-Staaten-Lösung zu finden. In nur einem weiteren Beispiel hat sich das Vereinigte Königreich im April 2021 gegen die STGH-Untersuchung ausgesprochen und erklärt, es akzeptiere nicht, dass der Internationale Strafgerichtshof in diesem Fall zuständig sei, teilweise weil Palästina kein souveräner Staat ist. Natürlich wird die Zwei-Staaten-Idee von den Palästinensern komplett abgelehnt, da sie nur allzu gut wissen, dass keines der westlichen Länder, die über eine solche Lösung sprechen, auf ihrer Seite steht. Allerdings besteht die Widerstandsbewegung als einzig gangbare Lösung auf einem öffentlichen Referendum, an dem nur diejenigen teilnehmen, die im Land verwurzelt sind. Großbritannien spricht immer noch von der sogenannten Lösung, aber in Wirklichkeit hat Israel die Idee bereits vernichtet, indem es versucht, ein ausgewachsener Apartheidstaat mit internationalem Segen zu werden. Die Unterstützung, die Israel von Großbritannien erhält, beschränkt sich nicht auf diese Politik. Im Dezember 2020 unterzeichneten Großbritannien und Israel ein militärisches Kooperationsabkommen.
Battle-tested on civilian populations around the world.
Assad Rahman, Exekutivdirektor von War on Want. Kampf erprobt an der Zivilbevölkerung auf der ganzen Welt, insbesondere heute am Tag des Stoppt die Bewaffnung Israels. Weil unsere Regierung Waffen an ein Regime genehmigt, das Menschen besetzt und diese Waffen gegen die Menschen einsetzt, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, gegen alle Menschen, die in Gaza für die Freiheit marschieren. Es gibt auch riesige Waffengeschäfte zwischen den beiden. Das Vereinigte Königreich hat in den letzten 4 Jahren militärische Ausrüstung im Wert von 46 Millionen Pfund von der israelischen Waffenfirma Elbit gekauft. Auch sind britische Soldaten seit dem ersten Tag der Besatzung in Israel stationiert. Sie geben den Israelis militärische Beratung und Ausbildung. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Israel sind so eng, dass Großbritannien in der Palästina-Frage niemals eine unparteiische Haltung einnehmen kann, egal wer die Nummer 10 in der Downing Street besetzt. Doch diese unheilige Allianz ging zulasten des palästinensischen Volkes, das geografisch zwischen Flüchtlingslagern in der Diaspora zerfällt, militärisch besetzt ist oder als Bürger zweiter Klasse in einem Land behandelt wird, in dem seine Vorfahren seit jeher lebten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.